Adaptionen von deutschen Bestsellern haben es nicht immer einfach bei Kritik und bei Publikum. Gerade Adaptionen von deutschen Pop- und Unterhaltungsromanen fallen meistens durch. Man denke etwa an Soloalbum von Benjamin von Stuckrad-Barre. Caroline Wahl ist es vielleicht etwas besser ergangen. Gerade mal 2 Jahre nach der Veröffentlichung ihres Debütromans kommt jetzt 22 Bahnen, die Filmadaption ihres Debütromanes von Mia Marielle Meil inszeniert und von Elena Hell geschrieben, in die Kinos. Der Cast liest sich wie ein Who is Who des deutschen Filmdramas. Janis Niewöhner, Luna Wedler, Laura Tonke. Wir haben den Film gesehen. Wir sind Lukas.
Und Finn Benker sind wir natürlich.
Ich weiß, du hast schon mal eine abenteuerliche Geschichte zu erzählen, wie du diesen Film überhaupt sehen konntest. Das ist bestimmt einmal sehr interessant. Und meine zweite Frage ist natürlich, was hast du erwartet und wurden diese Erwartungen erfüllt?
Naja, meine Hinreisegeschichte ist natürlich unspektakulär, das will ich auch kurz halten. Ich wollte das zuerst eigentlich in Heilbronn schauen, dann waren aber um Epping, was irgendwie eine Zwischenstation war, war alles gesperrt und ich hätte mit dem Bus, mit dem Schienenersatzverkehr in die Stadt und wieder herausfahren müssen und dann bin ich einfach in Zutzenhausen umgedreht und habe dort noch gesehen, es gibt am Automaten für 15 Euro fake Labubus namens Lafufus. Das fand ich irgendwie ganz amüsant, das klingt auch so ein bisschen wie was aus einem Roman, aber dann bin ich zusammen mit meiner Freundin einfach nach Karlsruhe gefahren und wir haben den Film dort zusammen gesehen, in einem fast leeren Kino in der Schauburg, wo von 350 Plätzen in diesem riesen Kellergewölbe, in dieser riesen Höhle von Kino, dann nur knapp 100 Plätze besetzt war. Das heißt, man hat große Fläche davor gehabt. Vor mir saß eine Frau, die ganze Zeit auf ihr Handy gestarrt hat und eine Dreiergruppe von jungen Frauen, ich würde sagen so Anfang 20, die sich durchgängig unterhalten haben. Vielleicht auch über den Film, wer weiß, es scheint sie auf jeden Fall beschäftigt zu haben. Meine Erwartungen haben eigentlich nicht so wirklich existiert. Du hast ja schon gesagt, deutsche Adaptionen von Romanen sind jetzt nicht immer mein absolutes Lieblingsgenre, mein größter Zwang, ins Kino zu gehen. Das heißt, ich habe eigentlich gedacht, das Ganze wird halt wahrscheinlich sehr unmittelbar in diesem kleines Fernsehspiel-Stil, der sich durch deutsche Kino manchmal zieht, eben adaptiert. Und es ist auch weitestgehend, was ich bekommen habe. Es ist halt eine Romanadaption, die es den Schülern, die diesen Roman vielleicht irgendwann in der Schule lesen müssen, erlaubt, schon mal die ganze Geschichte in einem kurzen 102-Minuten-Rutsch irgendwie zu konsumieren. Ich habe einfach nicht das Gefühl gehabt, dass da auf einer Formebene, auf einer Bildebene irgendwie besonders interessant mit dem Ganzen umgegangen wird, aber durch die Schauspieler, durch Luna Wedler vor allen Dingen, wird das Ganze durch irgendwie zum Leben erweckt. Es gibt sicher Inszenierungsmomente und sicher auch gerade Momente der Eskalation im Schauspiel, die nicht besonders gelingen. Und es gibt auch visuell irgendwie nur so höchstens kleine Versuche in irgendeiner Form aus so der reinen Bebilderung, aus der Hörbuch mit Bilderlogik irgendwie auszubrechen. Aber sie sind doch sehr rar gesät auf jeden Fall.
Nein, grundsätzlich ist jetzt zuzustimmen, der Film ist die Bebilderung zum Buch und auch bei der Romanbesprechung meinten wir damals auch schon, das liest sich wie das Drehbuch eines Filmes. Und ich denke mal, in gewissen Teilen hat man diesen Roman auch einfach als Drehbuchvorlage genommen. Die Doppelpunkt-Gänsefüßchen-Logik war ja schon da. Ich finde dennoch, dass Frau Hell in ihrem Drehbuch ein paar bessere Entscheidungen getroffen hat als Frau Wahl und die Geschichte sogar etwas verbessert hat. Vieles liegt aber auch einfach an Luna Wedler, also an Wedler, Niewöhner, Tonke und Bayer, die hier die Hauptfiguren bebildern. Den Soundtrack fand ich ziemlich furchtbar. Also das ganze Spiel zwar 2013, ich glaube aber dennoch, dass man I Need My Girl von The National nicht in einem Film einsetzen sollte, wenn Charaktere traurig und etwas melancholisch durch die Gegend laufen. Das, finde ich, macht man einfach nicht. Es ist halt natürlich auch eine Verfilmung für den Deutschunterricht, wie du gerade schon angesprochen hast, machen wir uns da nichts vor. Und ich denke, es ist auch ein Film, an dem so ein bisschen Filminszenierung studiert werden darf in den deutschen Schulen. Denn was wir haben, ist, wir haben einen sehr, sehr düsteren Film. Nicht von den Inhalten her, natürlich auch, aber der Film an sich ist sehr, sehr dunkel und wird dann immer heller im Laufe des Filmes. Denn auch die Geschichte heller wird, die Charaktere tragen hellere Farben, es scheint mehr die Sonne. Und es gibt, das ist, finde ich, eine relativ interessante, naheliegende, aber zumindest interessante Idee, eine sehr statische Kamera, die uns am Anfang präsentiert wird, weicht dann das erste Mal, wenn wir bei der Mutter zu Hause sind, so einer Wackelkamera, alles ist so ein geplantes Chaos, überall sind Rauchschwaden. Das fand ich, war eine sehr, sehr eindrucksvolle Szene, das sind so die ersten 5 Minuten und danach geht das alles sehr, sehr erwartbar, sehr plätschernd vorbei. Ich habe den Film jetzt zum zweiten Mal gesehen. Es gab schon eine Pressevorführung vor gut 2 Monaten. Das war erstaunlich früh. Aber es hat jetzt auch nicht wehgetan, diesen Film zweimal zu gucken. Aber das ist natürlich häufig das vernichtendste Urteil, zu sagen, das hat nicht wehgetan. Und vielleicht gerade sollte ein Film über Alkoholkrankheit, über Aufwachsen unter diesen Bedingungen, irgendwie über verfrühtes Erwachsenwerden, über Zusammenhalt unter Schwestern, über tragische Ereignisse in der Vergangenheit, darüber sich die Schuld am Tod eines besten Freundes zu geben, vielleicht sollte das irgendwo wehtun. Vielleicht sollte das nicht belanglos sein.
Ja, man empfindet, es sind Emanzipationsgeschichten. Bei der Lösung von den Strukturen, dem Kontext, in dem man aufgewachsen ist, bei der Emanzipation eben ja meistens irgendeine Form von Wachstumsschmerz. Man lässt Dinge zurück. Wer wachsen will, der hat manchmal eben bestimmte Sachen, von denen er sich auch unter Schmerzen abtrennt. Und das wird hier eigentlich gar nicht erzählt, sondern ich hatte schon das Gefühl, das ist so die konsumierbarste, die kommensurabelste Variante dieses Stoffes. Ich würde dir auch zustimmen, dass im Drehbuch ein paar Gedanken waren. Man hat Wiederholungen verknappt, man fügt Sachen auf halbwegs geschickte Weise zusammen. Aber ich finde, die sehr abgegriffenen Bilder, die da eben stattfinden, die können sich dann auch eben durch Inszenierung und ein etwas umgeformtes Drehbuch nicht so richtig retten lassen. Also wenn man irgendwann auf ein Feld geht und dort schreit oder wenn der Regen auf ein Schwimmbecken fällt oder so, das ist für mich immer noch die gleiche Art von so Alltagspoesie, von so Zwiebackpoesie, dass ich das Gefühl hatte, nein, ich brauche schon irgendwie einen Ausbruch aus dem Ganzen. Ich meine, es gibt ja später, wenn wir so in Zustande der Bewusstlosigkeit und des Chaos überführt werden, dann haben wir so fast so traumsequenzartige Bereiche, wo mit Licht gespielt wird und Überblendungen und so. Aber da habe ich schon auch das Gefühl, da war man inszenatorisch doch schon in den 40ern, in den 50ern im klassischen Hollywood oft viel weiter und viel mutiger. Also die Mutlosigkeit dieses Films passt einfach zum deutschen Kino. Man hat das Gefühl, die Sachen, die im Buch funktioniert haben, die funktionieren auch hier. Also ich würde sagen, vor allen Dingen die Beziehung zwischen Tilda und Ida, das langsame Heranwachsen, das langsame Stärkerwerden von Ida, die dann zum Beispiel selber die Pizza kauft und solche Dinge, die lernt, für sich einzustehen, die lernt auch eben ihrer Mutter zu widersprechen. Und die Dinge, die nicht funktioniert haben, die funktionieren auch im Film immer noch nicht. Also zum Beispiel Viktor als Figur, der durch Jannis Niewöhner nur minimal aufgewertet wird, wo ich das Gefühl habe, der bleibt immer noch eine Chiffre, der bleibt immer noch so ein Russen-Klischee. Also Ivan heißt sein Bruder, der verloren gegangen ist. Auch diese traumatische Situation, die finde ich, wird nicht richtig greifbar. Die bleibt eben so eine Behauptung. Da ist wenig aufgewertet worden, was schlecht war, und das, was funktioniert hat, das wird nicht verstolpert, aber ich hätte schon mehr erwartet. Es gäbe viel zu korrigieren. Man sagt ja immer, die besten, die sinnvollsten Filmadaptionen sind von mittelmäßigen Büchern. Ich finde, 22 Bahnen ist mit mittelmäßig ganz fair eigentlich beschrieben. Das heißt, es hätte viel Bereitschaft gebraucht, eben das sich ein bisschen anzueignen, aber die habe ich eben bei der Regisseurin Mia Marielle Meyer überhaupt nicht erlebt.
Ich finde schon, dass das Beste, was dem Film passieren konnte, ist, die Prosa von Carole Wahl eben auf das Nötigste zusammenzustreichen.
Es gibt noch ein paar Voice-Over, aber sonst hat man nicht so viele Literaturadaptionsklischees, oder?
Genau, und dieser Voice-Over ist leider auch etwas störend, weil er vor allem in diese Kategorie fällt. Er beschreibt uns das, was wir sowieso schon sehen. Da hätte ich mir vielleicht sogar etwas mehr Mut gewünscht und auch vielleicht ein bisschen mehr Denkleistung bei den ZuschauerInnen, die mir selber zugetraut wird.
Wir haben da doch Bilder. Wir brauchen das nicht in diesem Fall. Nicht, dass ich grundsätzlich gegen Voice-Over bin. Es gibt da sehr viele, sehr interessante und intelligente Einsatzweisen. Ach, was weiß ich, Chantal Ackermann oder sowas. Das gibt's ja ganz hervorragend. Aber hier ist es wirklich redundant. Und das ist, sagen wir haben gerade über die Assistentin gesprochen, wo es viele Wiederholungen gibt. Also die Redundanz der Wahlschen Prosa hat man hier nicht ganz austreiben können. Die Verdopplung, die Vervielfältigung des Offensichtlichen.
Wie gesagt, ich glaube, die Entdeckung des Films, das wird sicherlich auch, die Kritiken kommen jetzt ja so langsam raus, sicherlich auch in jeder Kritik zu lesen sein. Zoe Bayer macht das als Ida sehr, sehr toll, finde ich. Ich habe ihr gerne zugeschaut und habe mich wieder gefreut, wenn sie die Pizza bestellen konnte. Was ich aber sehr, sehr gut finde, und das ist, finde ich, eine sehr clevere Adaptionsentscheidung, die ich auch nochmal loben möchte, ist tatsächlich einen Literaturbezug herzustellen unter den Figuren. Also wir haben in unserer Kritik zu 22 Bahnen kritisiert, dass da eine Literaturaffinität bei der Tilda-Figur behauptet wird. Wir sehen sie aber nie selber lesen, sondern wenn man die Tribute von Panem gemeinsam konsumiert mit der Schwester, dann wird der Film geschaut. Ich fand das sehr schön, dass hier im Film tatsächlich der Roman gelesen wurde. Da wird nämlich so eine Familienszene geschrieben, wo die Mutter in einem ihrer nüchternen Momente, wir waren in Frankfurt gerade gewesen, deswegen habe ich das so ausgesprochen, nein. In einem ihrer nüchternen Momenten, oh Gott, in einem ihrer nüchterner, wie was? In einem nüchternen Moment sitzt die Mutter mit ihren Töchtern Tilda und Ida da auf der Couch und man liest gemeinsam den Roman. Das fand ich eine clevere Idee, denn wir wissen ja auch immer, dass diese Mutter früher in einem Bücherstübchen gearbeitet hat, Germanistik studiert hat. Da ich das Gefühl, da versucht Frau Elena Hell als Drehbuchautorin wirklich irgendwie so das Buch als eine Art Bindung, als eine Art Verbindungselement zu inszenieren. Das passiert auch noch ein zweites Mal, denn Ivan und Tilda freuten sich darüber an, dass man über Dostojewski redet und ich glaube, sie liest die Habenichtse, jetzt auch zwei eher offensichtliche Auswahlen. Natürlich liest der Russe Dostojewski und natürlich liest unsere Tilda die Habenichtse, aber gut. Es wird wenigstens nicht ganz so offensichtlich in die Kamera gehalten. Und ich mochte, dass man statt dieser Idee, dass die beiden Schwestern sich gegenseitig Geschichten aufsagen, so eine Art Verbindungsmoment durch den Song Durch den Monsun hat.
Ja, und ich finde, das passt ja auch zu diesem popkulturellen Referenzrahmen, der da geschaffen wird. Also das schien mir natürlich auch so ein, sagen wir, Millennial-Nostalgie-Moment. Vielleicht nimmt man da auch noch andere Generationen mit. Man schafft da sicher auch einen Bezugspunkt. Und das wird ja im Abspann wiederholt. Also man sieht da ja auch, glaube ich, die Zielgruppe, nämlich die Menschen, die vielleicht Bill und Kaulitz und so nicht in der aktuellen Variante erlebt haben, sondern vielleicht auch noch in der früheren, dass man da ein bisschen zurückgreift. Aber ja, das ist sicher einer der effektiveren Momente, weil es auch, weißt du, so dieses, es ist sicher auch ein Klischee, aber dieses leicht gebrochene, das Unperfekte, man singt jetzt nicht genau die richtige Melodie, aber man findet irgendwie so zusammen oder so. Also es menschelt auf jeden Fall sehr und da bin ich ja nicht automatisch abgeneigt. Ich finde es hier und da natürlich ein bisschen anbiedernd, aber das war für mich auch die richtige Entscheidung. Ich glaube, der Film ist den Geschichten ohnehin dann stärker abgewandt als eben zum Beispiel so diesem einzelnen Needle-Drop-Moment oder dem Moment, in dem die Melodie aus den beiden irgendwie zusammenfindet. Also das sind Adaptionsentscheidungen, die kann ich nachvollziehen. Das sind jetzt keine großen Sprünge, die werden auch keinen der Originalleserinnen in irgendeiner Form vergraulen oder sowas, aber es ist eine solide Entscheidung. Aber allgemein finde ich jetzt schon, es gibt sehr wenig über diesen Film zu sagen. Ich dachte tatsächlich ursprünglich, wir würden das so als Teil unserer Assistentinnenfolge irgendwie mit eingliedern. Ich finde, das ist ein Film, der nicht viel liefert, der nicht viel Angebote macht, der sich auch der diskursiven Dimension um so Fragen wie Armut und so wirklich sehr stark verschließt. Also der überhaupt nicht das Gefühl gibt, es gibt zum Beispiel einen soziologischen, einen politischen Kontext für diese Dinge, sondern genau wie im Roman herrscht auch so ein Hyperindividualismus vor, der, würde ich sagen, in den Bildern, die selten Gemeinschaft, dieselben selten Kollektiv irgendwie greifen können, ganz gut aufgegriffen wird. Klar gibt es da Totalen, wo dann auch ein paar Menschen durchlaufen oder so, aber die Kamera ist schon sehr obsessiv bei unseren Figuren und hat irgendwie keine eigene Dynamik, keine eigene Ästhetik irgendwie, sondern das ist einfach so ein reines Bebildern wirklich. Oder gab es für dich Momente von Form, die in irgendeiner Form interessant waren, die ausgebrochen sind und die uns vielleicht so etwas Dezentralisierendes, Defokalisierendes irgendwie erlauben?
Nein, eigentlich abseits von diesem bereits erwähnten Moment, wo eben die Kamera einfach sehr stark in den Emotionen unserer Hauptfigur gefangen ist, also eben das Statische, das Geordnete am Anfang im Schwimmbad und dann die Wackelkamera in der Wohnung, war da jetzt eigentlich nichts, das wirklich aufmerksam macht.
Also ich hatte bei dem, sagen wir, Titlescreen, als die 22 Bahnen als Schriftzug eingeblendet wird und das Schwimmbad so zum Teil als eine Kante so ins Bild ragt, schon das Gefühl, ach, da ist jemand mit einem Gefühl für Komposition, aber das habe ich dann im späteren Film einfach nicht so oft erlebt, oder? Da sind selten, hat man das Gefühl, das ist irgendwie interessant komponiert, da hat jemand ein Gefühl für Raum, da hat ein Gefühl für Raumbeziehung, also für Mise-en-Scène und solche Sachen eben, so das habe ich schon sehr vermisst, dass da jemand mal in irgendeiner Form die Menschen vielleicht arrangiert im Raum auch. Also ich muss ja nicht so diese choreografierte Stilisierung von einem Johnny Toe oder sowas in so einem deutschen Literaturadaptionsfilm haben, aber so ein bisschen Ordnung, so ein bisschen vielleicht auch Piktoreskes, also das Gemäldeartige, das hätte ich mir hier und da gewünscht, dass man einfach ein Gefühl bekommt für Beziehungen, für Empfindung allein über die Art, wie gefilmt wird. Das sehe ich hier sehr wenig. Am ehesten, wie du schon sagst, über Licht- und Farbdramaturgie. Wenn man glücklich ist, ist es heller und wenn man leidet, dann ist es dunkel.
Ja, und ich meine, das waren ja tatsächlich die besten Momente des Romans oder die, wo diese Wiederholung tatsächlich sowas über Struktur verraten haben und über den Ausbruch von Struktur. Und das hätte ich ehrlich gesagt auch gedacht, dass der Film auch mehr mit einer Gleichförmigkeit arbeitet oder mit einer Aneinanderreihung von so Momenten. Es wirkt einfach so ein bisschen auch, wie sage ich mal, die gentrifizierte Version eines Berliner Schulefilms. Also das Ganze spielt natürlich in einer Nichtstadt, die ich relativ interessant bebildert fand, weil es wirkt nicht wie ein urbaner Raum, wo Menschen sich tatsächlich aufhalten könnten. Weil diese Stadt besteht, hat man das Gefühl, nur aus Feldern oder aus einem Supermarkt und aus Landstraßen. Das fand ich zumindest noch eine interessante Idee. Jetzt nicht ganz so radikal, wie es zum Beispiel vielleicht in den Den of Thieves Filmen ist oder wie es bei Thomas Arslan ist, wo man so das Gefühl hat, Berlin besteht nur noch aus McDonald's und Hertz Autovermietung. Aber da war zumindest so eine kleine Idee, dass man hier auch nicht aufwachsen möchte in dieser Stadt oder dass das Einzige, was man in dieser Stadt machen kann, der Ausbruch ist, irgendwo, wo man wirklich leben kann.
Ja, ich verstehe das schon, aber nichts davon ist, sagen wir, über der Mindestschöpfungshöhe irgendwie. Also nichts davon fühlt es sich an, als wäre es mehr als Zufall oder Nebenprodukt des Gefühls. Na gut, ich adaptiere jetzt das, was in dem Roman steht. Also für mich drängt sich eigentlich kein Urteil stärker auf, als wir sehen hier langweilige Kompetenz. Also nichts darin übersteigt auf irgendeiner Ebene meine Kategorie Handwerk oder Kunsthandwerk, wenn man es freundlich orientieren möchte. Also das ist ein Film, der so egal ist, dass ich mich wirklich frage, was wir hier jetzt noch zu sagen hätten.
Naja, wir können, glaube ich, als Fazit sagen, man muss 22 Bahn jetzt nicht mehr lesen. Also wer den Roman noch nicht gelesen hat und einfach sagt, ich möchte danach mir ein Urteil erlauben, du kannst diesen Film schauen, lieber prophylaktischer Hörer, lieber prophylaktische Hörerin, und musst dich nicht mehr diese 220 Seiten durchziehen lassen von Karune Wahls Prosa. Das dürfte, glaube ich, eine Verfilmung sein, die das Buch auch irgendwann überschreiben wird. Der Geschäftsführer von Konstantin Film, der so als Moderator fungierte bei der Premierenfeier, bei dem Q&A vor der Premiere, sprach von einem großen Buch und von einem noch größeren Film. Und auch hier fand ich wieder interessant, dass mir jetzt auch wieder niemand so richtig sagen konnte, was genau an dem Karune Wahl Roman eigentlich so toll sei und auch warum dieser Film jetzt so gut wäre. Er erzählte nur was wie, ja, das wäre so ein eindringlicher Roman und so eine großartige Geschichte, die ihn bewegt hätte und ja noch viele Millionen Leser in ganz Deutschland. Ich glaube, mit dieser Aussage, viele Millionen Leser in ganz Deutschland, ist dann auch alles gesagt. Wenn man das immer wieder betonen muss, was auch irgendwie 12-mal an diesem Abend betont wurde, dann ist da, glaube ich, auch etwas anderes im Argen.
Ach, ich weiß nicht. Mich erinnert das kein bisschen an The Rock, der uns erzählt, dass Black Adam jetzt wirklich gerade den Rekord gebrochen hat und der wichtigste Film aller Zeiten ist. Also, ja. Wer weiß, vielleicht kommt in 10, 15 Jahren dann auch die Version von Karune Wahl, die wie The Rock jetzt nach Cannes geht und sich dort beklatschen lässt für eben den Versuch, etwas Künstlerisches zu schaffen. Mal sehen, sie ist ja noch jung, da ist noch viel Karriere. Und auch Adaptionen wird es wahrscheinlich noch weitere geben. Mindestens Windstärke 17 erwarte ich noch. Ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand versucht, die Assistentin zu adaptieren, außer er ist jetzt wirklich herausragend erfolgreich. Wenn, dann wird es auf jeden Fall eine Herausforderung. Und ich bin auf diese Adaption sehr gespannt.
Nun, es gibt doch in der Popmusik diese Theorie des, sage ich mal, künstlichen Erfolges bei einem Album. Also so dieses, dass man auf jeden Fall ein schlechtes Buch, ein schlechtes Album überlebt, weil da einfach eine natürliche Fanmasse ist, die sowieso kaufen
so
wird.
So eine Latenz des Scheiterns.
Genau, aber wie du gerade schon sagst, wird es, glaube ich, spannend sein zu gucken, wie es nach der Assistentin weitergeht. Also was beim vierten Buch passiert. Ich glaube auch, wahrscheinlich sehen wir uns hier in 2 Jahren wieder, spätestens um über Windstärke 17 zu reden. Und ja, mal gucken, was das wird. Rügen ist ja vielleicht eine etwas spannendere Kulisse als diese Stadt, die, glaube ich, irgendwo in Bayern ist, wenn ich den Förderungsvorspann richtig gelesen habe. Zumindest gab es Geld von den Filmförderungsfonds Bayern.
22 Bahn, Windstärke 17, Schulnote 5-.